Kreisky Forum Talks, der Podcast zur Stunde.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde des Bruno Kreisky Forums und alle, die nicht hier im Raum sind, in diesem Haus, sondern an den digitalen Endgeräten oder auch beim Stadtfernsehen W24 zusehen. Ich begrüße Sie zu einer Veranstaltung im Bruno Kreisky Forum. Und zu Gast haben wir heute, und ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir sind per Du, also bleiben wir auch hier am Podium dafür, per Du, Peter Neumann, der aus London zu uns gekommen ist oder unmittelbar aus Frankfurt. Wunderbar, dass du da bist.
Dankeschön.
Ich muss ihn nicht vorstellen, Sie kennen ihn. Wenn immer er in Österreich auftritt, ist er natürlich in der ZIP 2 zu Gast zum Beispiel. Also auch dieses Buch wurde da schon diskutiert. Peter Neumann ist Terrorismusexperte, Extremismus- und Radikalisierungsexperte. Er hat am Londoner King's College, habe ich das richtig im Kopf, das Institute for oder das Center for Study for the Study of Radicalization gegründet. Und hat viele, viele Studien und Bücher geschrieben, mit denen wurde er auch hauptsächlich zunächst mal bekannt über Dschihadismus, Radikalisierung von islamistischen Jugendlichen. Er war auch im Jahr 2020, war das, oder?
21,
Entschuldigung.
Ich weiß, was jetzt kommt.
Ja, er war sozusagen als CDU-Mitglied und war im Schattenkabinett von Armin Laschet. Das heißt, er wäre sogar deutscher Innenminister wahrscheinlich geworden, wenn Armin Laschet nicht an der falschen Stelle gelacht hätte. So könnte man das formulieren. Und jetzt hat er ein Buch geschrieben, Logik der Angst, die rechtsextreme Gefahr und ihre Wurzeln. Und die rechtsextreme Gefahr, das ist ja etwas, was ja unmittelbar in die Aktualität hineinspielt. Da hat fast den Eindruck, es beschleunigt sich unglaublich alles. Also Aufstieg rechtspopulistischer und rechtsextremer Parteien in den Umfragen. Rechtspopulistische Parteien radikalisieren sich selbst und werden immer mehr zu rechtsextremen Parteien. In Deutschland, in Österreich liegt die FPÖ auf Platz 1. Trump könnte bald wieder möglicherweise amerikanischer Präsident werden. Ist die Demokratie in Gefahr, Peter?
Erstmal Punkt 1 ist, der Plan damals 2021 war nicht, dass ich Innenminister werde.
Das wäre aber nicht schlecht gewesen.
Ja, aber ich hätte mir es, glaube ich, nicht zugetraut, obwohl ich mir vieles zutraue. Der Plan war, dass ich nationaler Sicherheitsberater werde, weil unsere Idee war, einen nationalen Sicherheitsrat zu gründen. Also das nur mal als historischer Hinweis. Ist die Demokratie in Gefahr? Ich hoffe nicht. Ich glaube allerdings schon, dass viele der rechtspopulistischen, rechtsradikalen, rechtsextremistischen Parteien, die wir momentan haben in Europa, dass die einen Plan haben. Und der Plan ist nicht unbedingt die Demokratie als solches abzuschaffen, aber die liberale Demokratie abzuschaffen. Wenn ich mir zum Beispiel anschaue, wie innerhalb von AfD-Telegram-Kanälen gesprochen wird, was die so für Visionen artikulieren, dann ist die Vision nicht der Faschismus oder der Narzissmus, wie wir ihn in Deutschland und in Österreich im Zweiten Weltkrieg hatten, sondern die Vision ist Viktor Orbáns Ungarn. Davon sprechen die, da möchten die hin. Und was die daran gut finden, ist im Prinzip, dass der Orbán es geschafft hat, die Prozesse der Demokratie beizubehalten. Also da gibt es nach wie vor ein Parlament, es gibt auch eine Opposition, es gibt auch Wahlen. Aber er hat die liberalen Funktionen der Demokratie eigentlich geschwächt, wenn nicht sogar ganz ausgeschaltet. Was meine ich damit? Ich meine damit die Medien, ich meine damit das Parlament, ich meine damit die Gerichte. Also all die Instanzen, die eigentlich die Macht der Exekutive kontrollieren sollen, die hat Orbán Schritt für Schritt, nach und nach in den letzten 10, 15 Jahren geschwächt und sich gefügig gemacht. Und das wollen die eigentlich auch. Die wollen nicht ein Ermächtigungsgesetz, die wollen nicht mit Fackeln durchs Brandenburger Tor und heute ist die Demokratie vorbei, sondern sie wollen die Hülle der Demokratie schon noch beibehalten, aber sie wollen die das liberale Element so schwächen, dass es eigentlich keine Rolle mehr spielt.
Gut, da könnte man natürlich auch sagen, sie wollen die, sozusagen die Prozesse und die Institutionen, die der parlamentarische Demokratie zur Verfügung steht, nutzen, um die vielleicht nicht mit einem Schlag, aber man kann davon auch ausgehen, sukzessive irgendwie auch umzuwandeln. Kann man sich ja auch vorstellen. Und wenn man sich auch überlegt, sozusagen, ja klar, behalten Sie Wahlen bei, aber wenn diese die Wahlen verlieren würden, dann haben sie in aller Regel, kann man nicht mehr darauf vertrauen, dass sie das überhaupt akzeptieren. Wir erinnern uns an Trump und den Putschversuch de facto vom 6. Januar. Und auch bei Orban hätte ich durchaus meine Zweifel, ob er eine Wahlniederlage so unrealistisch, die jetzt sowieso geworden ist, akzeptieren würde. Auf der anderen Seite haben wir, damit wir jetzt nicht sozusagen nicht den Dr. Doom jetzt spielen, das durchaus erbauliche Beispiel von Polen der letzten Monate. Ne?
Absolut. Also das ist eben, genau, also das kommt drauf an, in jedem Fall, die wollen Wahlen, die wollen auch die Wahlen an sich nicht manipulieren. Ich glaube nicht, also sogar der Erdogan, der ist ja ein ganz ähnliches Beispiel dafür. Da werden die Wahlen, der sorgt nicht dafür, dass da irgendwie gefälschte Wahlzettel kommen, aber der manipuliert eben alles, was vorher passiert, sodass dann die Wahl eigentlich eine Situation ist, die eigentlich zu seinen Gunsten funktioniert. Aber die Wahl selbst wird nicht manipuliert. Und du hast recht, in den meisten Fällen glaube ich auch dran, dass die sich wahrscheinlich an das Wahlergebnis halten würden, aber dass sie eben vor der Wahl alles dafür tun werden, um das so zu manipulieren, dass es nicht so weit kommt.
Auf der anderen Seite würden diese rechten Parteien und rechtsextreme Parteien, du in deinem Buch tust du ja auch ein bisschen hinweisen auf die Strategie der Spannung, wie sie in Italien gegeben hat, eine Strategie der Verschärfung entwickeln. Und jetzt kann man natürlich sagen, manches ist eine bewusste Strategie der Verschärfung, manches ergibt sich sozusagen in Prozessen, die vielleicht gar nicht intendiert sind. Ist das nicht die große Gefahr für die Demokratie?
Das ist eine ganz, ganz große Gefahr, weil, und das hat man auch ganz deutlich bei Trump gesehen. Ja, dass also diese Parteien, alle anderen demokratischen Parteien der Mitte, sage ich mal, deren Geschäftsmodell ist es im Prinzip zu sagen, wir moderieren unsere eigenen ideologischen Positionen, um von den anderen Parteien Wähler abzubekommen. Also wir tendieren eher zur Mitte. Wir versuchen, unsere Positionen für Wähler anderer Parteien akzeptabel zu machen. Und bei diesen populistischen und radikalen Parteien ist es so, eigentlich im Gegenteil, dass sie versuchen, Polarisierung herbeizuführen. Deren Geschäftsmodell ist nicht, Leute zusammenzubringen, sondern die Gesellschaft zu spalten, weil sie wissen, in einer Situation, in der die Gesellschaft gespalten ist, profitieren sie. Und deswegen war Donald Trump wahrscheinlich der erste Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika, der nicht im Amt nicht versucht hat, die Gesellschaft zusammenzubringen, sondern weiter zu zündeln und weiter die Gräben tiefer zu machen, um im Prinzip sich selbst im Amt zu halten. Das ist auch eine Gefahr, absolut.
Das funktioniert natürlich besonders gut unter den Bedingungen eines Strukturwandels der Öffentlichkeit mit Social Media, mit der Untergrabung der moderierenden Funktion klassischer Medien, wo eigentlich eine gegenteilige Anreizstruktur als früher der Fall war. Also früher hätte es dir geschadet, wenn du radikal warst, weil alle hätten gesagt, du bist zu radikal. Heute nützt es dir sogar, wenn du radikal bist, weil du damit mehr Aufmerksamkeit gewinnst. Sozusagen die Lautstärke ist bei den Rändern und die Polarisierungsunternehmer, ich hatte hier am Montag auch Steffen Mau, der das Polarisierungsunternehmen nennt, die haben damit einen Vorteil. Und das ist sozusagen, damit ist ja sozusagen auch in die technologische Struktur unserer Zeit eingeschrieben, eine Radikalisierung, die von den Rechtsradikalen benutzt wird, aber in einem gewissen Sinn sind sie ja selber Getriebene.
Ja, also das ist absolut richtig. Ich glaube, wir haben noch nie eine Situation gehabt, wo, sage ich mal, wir die Präsenz dieser Akteure hatten mit dieser Art von Botschaft und die Medien hatten, die das genau eigentlich amplifiziert hatten. Wir hatten immer Medien, die eigentlich moderierend eingewirkt haben. Jetzt haben wir Medien, die es belohnen, wenn du polarisierst. Und ich habe mal mit einem vormaligen, das ist auch im Buch zitiert, mit einem vormaligen leitenden Direktor von Facebook gesprochen, der jetzt nicht mehr bei Facebook ist und der das alles sehr kritisch sieht und der gesagt hat, im Prinzip das Internet funktioniert folgendermaßen: Jeder kriegt ein Mikrofon Und die Stimmen, die du hörst, sind die verrücktesten. Ja? Und so funktioniert das Internet. Das heißt, im Prinzip auf diesen sozialen Medien werden die verrücktesten Meinungen am meisten mit Klicks und Views und allem Möglichen belohnt. Und diejenigen, die eigentlich moderierende Positionen haben oder differenzierende Positionen, die fallen eigentlich weg. Und deswegen sind die traditionellen Parteien der Mitte, ob jetzt SPÖ oder auch ÖVP oder die Neos, sind in diesen sozialen Medien eigentlich meistens relativ wenig erfolgreich. Also die haben wenig Followers und wenn die eben ihre Botschaften veröffentlichen, dann ist das so, okay. Ja. Also FPÖ, AfD, die hauen was raus und das kriegt dann sofort Tausende von Reposts und alles Mögliche, weil das eben genau für diese Medien gemacht ist. Mhm. Und das Schlimme daran ist eigentlich...
Ich meine, ja alle so. Ich meine, ja. Wer von uns teilt irgendwas ja, auf Facebook, was
so
nett,
auf der einen Seite, nett auf der anderen
ist,
Seite.
Nett ist, oder genau,
das genau,
ist,
genau, ja.
Genau. Das wird uns empört.
Wir beide sofort, haben das ja auch ab und zu schon mal gemacht.
Ja, ne? Ja, glaube ich. Ich
habe keine Erinnerung.
Ja, ja. Ja, ja, auf jeden Fall ist es so, und das ist, sage ich mal, der weitere Punkt, dass man sagen muss, das ist ein Medium und das ist das eigentlich das Tragische. Das habe ich in meinem früheren Buch, Die Weltunordnung, so ein bisschen diskutiert, dass wir als dieses Internet und die sozialen Medien sind ja eine Erfindung der westlichen Demokratie. Das ist ja bei uns entstanden und das hätte auch nirgendwo anders entstehen können. Aber wir haben zum ersten Mal ein Medium erfunden, was uns eigentlich, unser eigenes Gesellschaftssystem eigentlich kaputt macht. Ja, also die sozialen Medien, die Art und Weise, wie bei uns diskutiert wird, mithilfe der sozialen Medien, macht eigentlich die Demokratie kaputt. Wir machen uns selbst kaputt und wir öffnen auch die Tür gegenüber feindlichen Akteuren, sei es Russland, Iran, China und so weiter, uns zu manipulieren. Wir laden die gewissermaßen ein. Also wir haben im Prinzip, das ist wie der Zauberlehrling, wir machen uns selbst kaputt.
Man könnte das, das war jetzt nicht meine Absicht, darüber zu reden, ja. Aber das könnten wir jetzt, weil wir jetzt da sind, ja sogar noch mal weiterziehen, nämlich wir haben liberale Demokratien entwickelt, das waren früher noch relativ homogene Gesellschaften, diese homogenen Gesellschaften haben sich sozusagen ausdifferenziert in moralischer, ethnischer, lebenskulturellischer Hinsicht, Individualismus, alles wunderbar, mit dem Ergebnis aber, dass sozusagen Parteien keine große Rolle im Leben der Menschen mehr spielen und das Parteiensystem ausdifferenziert ist, was auch super demokratisch ist, aber regier mal in einem 8-Parteien-Parlament, da kannst du nur mehr Regierungen bilden, die da den kleinsten gemeinsamen Nenner herstellen und der ist wirklich klein, dadurch können sie eigentlich nicht mehr wirklich handlungsfähig sein, dadurch gibt es noch mehr Unzufriedenheit mit der Politik und am Ende wird dann quasi in Social Media die Erregung über diese unfähige Politik geschürt, die nur den Populisten hilft. Kann man sagen, dass intrinsische Tendenzen der modernen, auch liberalen Gesellschaft den Illiberalismus nützen?
Ja, also das habe ich auch in diesem vorherigen Buch im Prinzip, das war mein Argument, dass der Westen oder dass die liberale Moderne sich selbst zerstört. Und es gab auch zum Beispiel Soziologen wie Zygmunt Bauman, die gesagt haben, die späte Moderne, in der wir uns jetzt befinden, das ist im Prinzip eine radikalisierte Moderne, die letztlich zu ihrer eigenen Selbstzerstörung führen wird. Ich bin da nicht ganz so pessimistisch. Ich glaube, dass oftmals, wenn man so ganz radikale, extreme Tendenzen gesehen hat in der Gesellschaft, wenn die dann auch an die Macht gekommen sind, dass die Leute schnell gemerkt haben, so geht's auch nicht. Und dass es dann auch wieder eine Tendenz gab zu sagen, im Prinzip war das vorher gar nicht so schlecht und eigentlich sind so diese zentralen Positionen, diese ausgleichenden Positionen der Mitte eigentlich der Weg nach vorne. Und ich hoffe, dass wir auch wieder zu dieser Erkenntnis kommen, kollektiv in westlichen Gesellschaften.
Der Rechtsextremismus ist ja völlig klar, das ist der Rechtsextremismus, den man auf den Straßen sieht, der eine Blutspur hinter sich herzieht, der vielleicht auch gewalttätig ist, vielleicht sogar terroristisch, die NSU, Breivik, die Attentäter von Christchurch, überhaupt keine Frage. Aber natürlich strahlt das sozusagen auch auf legalen Rechtsextremismus aus. Würdest du sagen, dass die FPÖ, die AfD und andere Parteien dieser Art rechtsextremistische Parteien sind? Was unterscheidet rechtsextremistische von rechtspopulistischen? Gibt es dafür wirkliche Kriterien oder gilt da auch so, dass man kann es nicht genau unterscheiden, aber wenn man sieht, dann weiß man, was ist?
Ja, ja. Ja, das ist natürlich die, das ist die Gretchenfrage, wenn man so möchte. Also in Deutschland zumindest, ich glaube auch in Österreich, unterscheidet man zwischen rechtsradikal und rechtsextremistisch. Rechtsradikal ist zwar radikal, also da werden Forderungen formuliert, die wirklich über das Bestehende weit hinausgehen, die aber noch innerhalb, und ich glaube, das kommt von einem Österreicher, die Formulierung, die innerhalb des Verfassungsbogens nach wie vor sind. Das heißt, das sind Organisationen oder Parteien, die akzeptieren im Prinzip die Institutionen, die akzeptieren die Verfassung, haben zwar weitgehende Forderungen, aber sind bereit, innerhalb dieser zu operieren. Rechtsextremismus stellt das System insgesamt in Frage. Und das sind Forderungen, die grundsätzlichen Menschenrechten widersprechen, die zum Beispiel, und das ist ja bei Rechtsextremisten häufig der Fall, ein biologistisches Rassenverständnis haben oder die zum Beispiel sagen, man kann Österreicher nur werden, wenn man von Österreichern abstammt. Also ein auf Genetik und Abstammung basierendes Verständnis von Staatsangehörigkeit haben. All das sind extremistische Forderungen, die im Prinzip das System, das wir haben, in Frage stellen und die auch den Pluralismus in Frage stellen, weil sie sagen, Leute, die zum Beispiel österreichische Staatsbürger sind, sind gar keine Österreicher. Und das geht nicht. Das ist gegen, das stellt die Verfassung.
Auch nochmal Abstufungen. Der heutige rechte Extremismus oder Rechtsradikalismus, also bis zu den Identitären, ja, du beschreibst es ja in dem Buch sehr genau, hat ja den klassischen rechtsradikalen völkischen Nationalistisch-Rassismus ersetzt durch einen Kulturalismus. Ja. Und der ist natürlich weiter gefasst, also der Europäer, oder der Christ oder wer auch immer, der gehört natürlich dazu, der ist auch sozusagen der gute Ausländer, der kann auch integriert werden und der kann auch Teil des Wir werden. Und der Moslem oder wer auch immer kulturfremd ist, der kann es nicht werden. Ist das die zeitgemäße Form davon?
Also ich glaube, das ist tatsächlich, ich habe da auch viel drüber nachgedacht und ich glaube, manche dieser Begriffe sind absichtlich schwammig formuliert oder zweideutig, die lassen viel an Interpretation offen und so ist das ja auch intendiert, wenn man zum Beispiel über Kultur spricht, was bedeutet das, was bedeutet Kultur? Kann zum Beispiel jemand, der vietnamesische Eltern hat, kann der jemals Österreicher werden? Kann der sich so assimilieren in diese Gesellschaft, dass er von Martin Sellner als Österreicher anerkannt würde? Und die Antwort darauf lautet nein. Denn das wurde mehrere Male schon versucht. Da gab es also Leute, die waren also so deutsch, die waren deutscher als ich. Ja? Aber die hatten das Unglück aus Sicht der Identitären, dass sie zum Beispiel asiatische Eltern hatten. Die waren so deutsch, die wollten Mitglied der Identitären werden. Und die haben gesagt, nein, du kannst es nicht werden. Weil du siehst eben nicht so aus, wie wir uns einen Deutschen vorstellen. Du magst sagen, ich bin der deutscheste Deutsche aller Zeiten und ich stimme euch hundertprozentig zu, aber du bist trotzdem aus unserer Sicht kein Deutscher. Und das ist der Moment gewesen, wo ich gesagt habe, aha, dieses ganze Gerede von Kultur ist eigentlich nur Schmarrn. Im Prinzip geht es euch doch wieder nur darum, wie der Typ aussieht. Ja? Weil selbst einer, der ein Rechtsextremer ist, ja, der wird von euch nicht akzeptiert. Also ich bin mittlerweile bei dem Punkt, wo ich sage, diese Identitären und diese neuen Rechten, das ist eine modernisierte Form des biologischen Rassismus, die in neue Begriffe gepackt wurde, damit Leute wie Sie und ich oder du und ich, dass wir uns darüber unterhalten und sagen, vielleicht ist das gar nicht so schlimm, aber in der Realität geht es denen doch letztendlich um biologischen Rassismus. Wenn du nicht die richtige Abstammung hast, wenn dein Körper nicht so aussieht, wie wir uns das vorstellen, dann gehörst du nicht dazu, egal was du tust und egal wie du dich anstrengst.
Dein Buch heißt jetzt Logik der Angst. Mhm. Welche Rolle spielt in diesem Kontext Angst? Und es scheint ja zentral zu sein, weil sonst wäre es ja nicht Teil des Titels geworden. Warum Logik der Angst?
Es geht im Prinzip darum, dass ich mir angeschaut habe, in den letzten 200, also wir reden über den Westen seit der Französischen Revolution, seitdem gibt es die Aufteilung in links und rechts. Das kommt also aus der französischen warum sprechen wir über links und rechts? In der französischen Nationalversammlung nach der Französischen Revolution saßen diejenigen, die für die Revolution waren, die saßen links aus Sicht des Sprechers Und diejenigen, die sozusagen noch dem alten Regime nachgetrauert haben, die saßen rechts. Also daher kommt diese Unterscheidung links und rechts. Und wir hatten seitdem im Prinzip auch Rechtsextremisten. Auch diese Idee des Rechtsextremismus gab es bereits im 19. Jahrhundert in der französischen Nationalversammlung. Das waren eben die, die ganz, ganz rechts saßen. Und was war jetzt nochmal die Frage? Entschuldigung, jetzt habe ich mich verplappert.
Logik der
Genau, die Logik der Angst.
Jetzt habe ich auch nachdenken müssen, was war jetzt meine Frage.
Ja, Logik der Angst. Seit 200 Jahren sehen wir, dass rechtsextreme Parteien, Bewegungen, Organisationen immer dann gedeihen, wenn es einen hohen Grad an Verunsicherung und Angst in der Gesellschaft gibt. Das beste Beispiel kommt eigentlich von der anderen Seite des Atlantiks. Der Ku Klux Klan in Amerika, den gab es dreimal in der Geschichte. Das erste Mal gab es den nach dem Bürgerkrieg in den 1860ern, als die Sklaven befreit wurden und viele Weiße Angst hatten, was passiert jetzt? Ja, übernehmen die jetzt die Macht, machen die uns unsere Rechte streitig? Den zweiten Ku Klux Klan gab es in den 1920ern nach der großen Depression, wo es die Wirtschaftskrise gab und viele Leute wirtschaftliche, sozioökonomische Ängste hatten. Und den dritten Ku Klux Klan gab es wieder in den 60er Jahren, als dann im Prinzip die Rassengleichheit hergestellt wurde. Und auch dort hatten die Weißen dann wieder Angst. Also immer, wenn es in der dominanten Bevölkerung große Verunsicherungen und Ängste gibt, auch große Veränderungen gibt, wo Ängste daraus entstehen, da haben dann Rechtsextremisten ein großes Reservoir, ein großes Pool, einen großen Pool, aus dem sie schöpfen können. Und was wir eben jetzt in den letzten 5 bis 10 Jahren hatten in westlichen Gesellschaften, war eben eine Krise nach der anderen, die auch viele Ängste geweckt hat. Nicht nur, aber auch die Migrationskrise, zusätzlich Energie, Inflation, Klima, Corona, eine Krise nach der nächsten, die eben dazu geführt hat, dass viele Leute sich gesagt haben, wie geht das eigentlich weiter? Ich habe Angst um meine Zukunft und um die Zukunft meiner Kinder.
Das ist ja durchaus berechtigt, aber deswegen muss ich ja nicht rechtsradikal werden. Ich meine, Teile dieser Ängste habe ich auch. Auch sogar einige sozusagen Postulate. Jetzt kommt
der zweite Schritt. Danke für die Einladung. Ja. Jetzt kommt der zweite Schritt. Das ist erstmal die Grundlage. Das sind diese Ängste. Und jetzt kommt es heißt ja Logik der Angst. Jetzt kommt die Logik. Jetzt kommen nämlich die Rechtsextremisten und sagen, die artikulieren diese Ängste und pushen die in ein bestimmtes politisches Projekt. Und dieses politische Projekt beinhaltet eigentlich immer einen Sündenbock. Ja, historisch gesehen, im 19. Jahrhundert war der Sündenbock waren die Juden. Die standen für die Moderne, die standen aber auch für den Außenseiter, auf den man leicht die Probleme abladen konnte. Heutzutage ist es ein bisschen komplizierter. Die Juden haben eigentlich auch noch was damit zu tun, aber nicht mehr direkt. Heutzutage die bekannteste Logik der Angst, die aktuell artikuliert wird, ist der sogenannte Bevölkerungsaustausch, wo gesagt wird, es gibt im Prinzip eine Verschwörung der Eliten, der Globalisten, der Finanzeliten und der kulturellen Marxisten, Leute wie du und ich, Professoren, Medien und so weiter.
Aber du bist CDU.
Ja, ja, na gut. Aber die würden mich auch dazu zählen. Und die sagen, das sind eigentlich die Leute, die haben ein Interesse daran, dass die nationale Identität verschwindet, dass sie verwässert wird. Und deswegen sind das Leute, die bringen massenweise Migranten ins Land, kulturfremde Migranten, die früher oder später, wahrscheinlich mittlerweile innerhalb von einer Generation dazu führen, dass die nationale Identität überhaupt nicht mehr existiert. Und das ist interessant, weil zum einen der Sündenbock sind natürlich die Migranten, aber sind eben auch diese globalen Eliten. Und da gibt es eine Verschwörung. Und für manche sind diese globalen Eliten, nicht für alle, aber für manche sind die nach wie vor ein Synonym für die Juden. Also das hat nicht aufgehört. Dieser Antisemitismus, den gibt es noch immer, aber der ist jetzt ein bisschen komplexer geworden. Also das ist die Logik der Angst. Es gibt diese Ängste und die Rechten, die Rechtsextremisten, die artikulieren die Ängste, die identifizieren einen Sündenbock und die sagen, das ist die Logik, wie alles funktioniert, die wollen dich kaputt machen. Innerhalb einer Generation geht es den Bach runter. Und wenn du jetzt nicht was tust gegen diese existenzielle Bedrohung von dir, deiner Identität, deiner Familie, allem, was dir was wert ist, dann ist Game over.
Okay, ich fasse nochmal zusammen oder ja. Ich tue es nochmal zuspitzen, was du jetzt gesagt hast.
Das heißt, zunächst mal haben wir ja zwei Dinge, die wirklich paranoid sind. Nämlich den Bevölkerungsaustausch. Es ist ja jetzt nicht so, dass der Bevölkerungsaustausch stattfindet und man kann ihn gut oder schlecht finden, sondern den gibt es ja nicht. Ja? Das ist ja das Erste. Es wird ja imaginiert, dass sozusagen durch Einwanderung die Bevölkerung vollständig ausgetauscht wird. Natürlich wird die Bevölkerung ausgetauscht, weil alle, die 1908 gelebt haben, sind mittlerweile ausgetauscht, aber das meinen sie ja damit nicht. Ja? So, das ist das Erste. Und das zweite Paranoide ist, dass das nicht ein Prozess ist, der so irgendwie passiert, sondern dass Eliten ihn planmäßig in einer Verschwörung zur Austausch eines Volkes machen. Und das Dritte ist, das hast du ja jetzt angedeutet, wenn etwas so bedrohlich ist, dann ist eigentlich alles gerechtfertigt, um dagegen
absolut
vorzugehen.
Absolut, genau. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich würde bei Punkt Nummer 2 absolut zustimmen und bei Punkt Nummer 3, bei Punkt Nummer 1 würde ich eine leichte Nuance noch formulieren. Denn ich glaube, diese Theorie ist deswegen so erfolgreich, weil sie natürlich etwas anspricht, was passiert. Okay. Was passiert ist, dass sich unsere Gesellschaften, ob Österreich, Deutschland, England, Frankreich, dass die sich in den letzten ein, zwei Generationen schon verändert haben. Der Unterschied ist, dass der Punkt Nummer 2, nämlich dass das eine Verschwörung der globalen Eliten ist, das ist natürlich totaler Quatsch. Aber dass sich unsere Gesellschaften verändern, und das fragen sich die Leute ja auch, die Leute in den Dörfern und in den Städten, die sehen ja, dass sich da was verändert und dass ihr Dorf jetzt nicht mehr so aussieht wie vor 40, 50 Jahren. Und die fragen sich, was ist da los? Und da kommen jetzt die Rechten her und sagen, wir haben die Antwort da drauf. Ja, und das ist das Problem, dass die etwas ansprechen, was passiert und was in den Augen von Leuten, die sich nicht wie du und ich jeden Tag 24 Stunden am Tag mit Politik beschäftigen, was erstmal plausibel klingt. Ja, also da ist was los und das passiert ja nicht zufällig. Und da gibt es diese Verschwörung der globalen Eliten. Und wenn du nicht was dagegen tust, das ist genau der Punkt, dann geht es total den Bach runter. Also diese existenzielle Bedrohung, alles steht auf dem Spiel. Das ist etwas, was dann natürlich alles rechtfertigt. Und deswegen hatten wir auch, nicht nur, aber auch terroristische Attentate von Anders Breivik, die alle sich auf genau diese Theorie beziehen. Ja, also jeder große Anschlag, rechtsextremistische, terroristische Anschlag, der in den letzten 15 Jahren passiert ist, bezieht sich auf diese Theorie. In vielen Fällen sogar so explizit, wie zum Beispiel in Neuseeland, der Attentäter, der in dieser Moschee 60 Leute getötet hat. Das Titel seines Manifests war der große Austausch. All diese Leute beziehen sich darauf, weil das eben eine Theorie ist, die sagt, wenn du jetzt nicht was ganz Dramatisches tust, dann ist es vorbei. Und Leute wie der Sellner zum Beispiel mit seiner identitären Bewegung, die haben es sich ja zu ihrer Mission gemacht, diese Theorie so weit zu verbreiten wie möglich. Und deswegen würde ich sagen, und ich habe mich ja lange mit Dschihadismus beschäftigt, der Sellner ist im Prinzip genauso wie die dschihadistischen Hassprediger, die ich gesehen habe, die auch sagen, ja, wenn jetzt da von meinen Jüngern irgendjemand was macht, ich habe damit nichts zu tun gehabt. Natürlich stimmt das technisch, du hast ihm nicht gesagt, sprenge irgendwas in die Luft, aber du hast diese Person ideologisch darauf vorbereitet, du hast diese Person im Prinzip an den Abgrund mit begleitet, den letzten Schritt hat die Person dann selbst gemacht. Und genau das machen die Identitären. Die verbreiten diese Ideologie, die reden den Leuten das ein. Und dann, wenn sie dann am Ende was machen damit, dann ist das natürlich ihre Entscheidung. Das machen die nicht. Also insofern sind sie nicht direkt für die Gewalt verantwortlich, aber sie bringen die Leute ideologisch und intellektuell an den Punkt.
Wie jetzt diese Korrektivrecherche in Deutschland rausgekommen ist, mit diesem Treffen Sellner und die verschiedenen Leute aus der AfD, aber auch aus der Union, aus der Werteunion, aber auch aus der normalen CDU ein paar.
Die sind ja jetzt nicht mehr Teil der Union. Die haben ja ihre eigene Partei jetzt gegründet.
Ja, die Werteunion, aber der Typ, der zum Beispiel dort Geld für den Sellner gibt,
der ist auch ausgetreten.
Der ehemalige Berliner Finanzsenator?
Der ist seit letztem Jahr nicht mehr.
Ah, okay, gut, wusste ich jetzt nicht. Also. Ja. Egal, ist eigentlich nicht der Punkt. Ja. Das hat ja zu einem regelrechten Aufschrei geführt. Mhm.
in einem Ausmaß, wie man es vielleicht nicht so erwartet hat, wo ja jetzt nicht so wahnsinnig viel Überraschendes war, ja, dass sozusagen in rechtsextremen und in identitären Kreisen genau diese Fragen diskutiert worden sind, ist ja jetzt nicht sozusagen quasi, was man erst seit damals weiß. Und Millionen sind auf die Straße gegangen. Und empfinden, dass es ein Aufstand für die Demokratie. Hat dich das überrascht?
Hat mich überrascht, weil genauso wie du war ich überrascht davon, dass Leute davon überrascht waren. Also natürlich, man kann jetzt geheim treffen, weiß ich nicht, wie geheim das war. Da haben sich Leute privat getroffen und der Sellner und andere haben da Dinge vorgetragen, über die sie im Prinzip seit Jahren sprechen. Ich meine, der bringt jetzt ein Buch raus, in dem er das Ganze nochmal aufschreibt, aber dass das die Pläne sind, dass es dieses Konzept Remigration gibt, was im Prinzip beinhaltet, früher oder später wollen wir alle Leute aus dem Land bringen, die nicht unserer Vorstellung davon entsprechen, was Österreicher oder Deutscher bedeutet, das wissen wir ja seit langem schon. Aber das hat dann eben diesen...
Höcke zum Beispiel sagt doch irgend so etwas wie, er fände es gar nicht so schlecht, wenn 25% weniger Menschen auf dem Territorium von Deutschland leben. Klar. Das sagt nicht mal die FPÖ, weil das jeder, der einigermaßen nachdenkt, weißt du, was das für eine Gesellschaft bedeuten würde. Aber das sagen Sie ja ganz offen.
Erstens das und zweitens ist dieser Begriff Remigration, das ist ja auch kein so harmloser Begriff, wie es jetzt behauptet wird. Also jetzt stellen die sich hin und sagen, das bedeutet im Prinzip, abgelehnte Asylbewerber abzuschieben. Das ist natürlich auch Teil davon, aber es geht ja noch viel, viel weiter. Und die sagen ja zum Beispiel Leute, die österreichische oder deutsche Staatsangehörigkeit haben, die uns nicht passen, die müssen auch raus. Ja, das ist klar illegal und das ist auch gegen die Verfassung. Ja, und selbst wenn man sagt, wir deportieren die jetzt nicht sofort, sondern das ist ja der Plan.
Schaffen ein gesellschaftliches Klima, dass für die so unangenehm ist, dass sie von selber gehen.
Unangenehm für die, dass sie von alleine gehen, das ist auch illegal, das ist auch verfassungsfeindlich. Also insofern ist dieser Begriff ganz klar, der zielt auf ein Programm, was nicht mehr mit dem vereinbar ist, was wir uns eigentlich als liberale Demokraten der Mitte vorstellen. Und ich glaube, dass zum ersten Mal viele Leute das registriert haben und realisiert haben und auch verstanden haben, dass eine Partei wie die AfD das möchte. Und das hast du mich ganz am Anfang gefragt. Ich hatte da keine Möglichkeit, darauf zu antworten, weil ich auch nicht so lange Antworten geben möchte. Aber es ist schon klar, die AfD war vor 10 Jahren noch eine etwas andere Partei. Die hat im Prinzip als liberal-konservative Opposition zu Merkel angefangen, mit Lucke und den ganzen Euro-Gegnern. Und die hat sich Schritt für Schritt radikalisiert. Also mit jedem neuen Parteivorsitzenden nach dem Lucke kam diese Frauke Petri, dann kam der Alexander Gauland und jetzt im Prinzip ist Björn Höcke derjenige, der 2/3 der Mitglieder des Vorstandes kontrolliert. Und das ist einer, der wirklich rechtsextrem ist. Lucke war nicht rechtsextrem. Das war einer, mit dem muss man nicht übereinstimmen, aber das war schon noch einer, der eigentlich ein Demokrat war. Und die AfD hat sich radikalisiert. Und das Schlimme eigentlich ist, was es eigentlich normalerweise nicht gab in der Geschichte der Bundesrepublik, ist, dass je extremer die Partei geworden ist, desto erfolgreicher ist sie geworden. Normalerweise ist eigentlich immer die Annahme unter Politikwissenschaftlern und auch aus Erfahrung, je erfolgreicher eine Partei werden möchte, desto moderater, desto mehr muss sie eigentlich in die Mitte gehen. Und was die AfD eben in den letzten Jahren erlebt hat, ist, dass je extremer sie geworden ist, desto mehr Zustimmung hat sie bekommen. Und deswegen gibt es überhaupt keinen Anreiz für die AfD, moderierend in die Mitte zu gehen. Und die Landesverbände so im Osten Deutschlands, Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, die am erfolgreichsten sind, sind auch diejenigen, die am extremsten sind.
Das ist ja völlig parallel zu Österreich, obwohl wir eine ganz andere Geschichte, nämlich eine längere Geschichte einer rechtspopulistischen Partei, der FPÖ, du kennst das natürlich alles, haben. Ja. Aber ich hätte jetzt natürlich auch nicht gesagt vor 5, 6, 7 Jahren, dass die Strache-FPÖ eine rechtsextreme Partei ist, sondern eine rechtspopulistische, sehr harte rechte Partei oder Far-Right oder wie auch immer. Aber erst eigentlich mit Corona und den Prozessen der Selbstradikalisierung, würde ich heute sagen, es ist eine rechtsextreme Partei geworden. Und natürlich auch wegen den Anreizstrukturen, die du angedeutet hast, dass sie mitkriegen, die Mäßigung, die uns manchmal früher sozusagen noch genützt hat, die brauchen wir jetzt nicht einmal. Kann man sich auch übrigens die Frage stellen, ob das überhaupt mit der Empirie übereinstimmt, weil sozusagen der Kickl gibt die Parole aus, die Zeit der Mäßigung ist vorbei und freut sich, dass er bei 26% liegt. Mhm. Es gibt aber natürlich auch moderate FPÖler wie den Welser Bürgermeister. Und ich habe das erst vor einigen Tagen nachgeschaut. Also das ist wirklich ein moderater Mensch. Ja? Mhm. So, das ist mehr more or less in Ordnung wahrscheinlich. Ja? Also hoffentlich hört mir niemand zu. Der hat bei den Gemeinderatswahlen 65% bekommen. Mhm. Ja? Also ich meine, auch denen nützt es noch, wenn sie moderat sind. Ja? Ja. Aber gut, das ist nur als einen Einschub an der Stelle. Ich wollte jetzt natürlich, weil wir jetzt schon fast 40 Minuten über die Aktualität reden und dein Buch ist ja sozusagen eine große Geistesgeschichte des rechten Konservatismus oder des radikalisierten Konservatismus und des Rechtsradikalismus. Mhm. Das nicht dasselbe ist, aber auch nicht völlig trennsche, sozusagen hat gemeinsame Traditionen. Und auch das, was du heute zeichnest als Logik der Angst, ist natürlich auch in einen moderateren Konservatismus eingeschrieben, nämlich, dass man den Wandel, den beschleunigten Wandel, den Fortschritt eher als Bedrohung wahrnimmt. Du nennst das eine, ich weiß nicht, wie das Kapitel heißt, Logik des Pessimismus oder Pessimismusfall, sprichst du sogar. Also gibt es eigentlich einen Konservatismus ohne diesen Pessimismus?
Also ich
argumentiere ja eher von der Geschichte her. Ja,
also ich argumentiere ja schon, dass eigentlich das Konservative eher pessimistisch veranlagt sind und dass sie eher sagen, das, was wir sehen, was Linke als Fortschritt feiern und als optimistisch in die Zukunft blicken und sagen, es wird immer alles besser und der Fortschritt ist unaufhaltbar und Menschen werden immer freier und die Gesellschaft wird immer gleicher, da sind Konservative unglaublich skeptisch und sagen, hört mal, erstens ist das alles gar nicht so toll und zweitens, das, was ihr glaubt, dass Fortschritt ist und was Optimismus ist, das ist eigentlich im Prinzip Dekadenz. Mhm. Ja, also die Gesellschaft, wie sie jetzt ist, die würden jetzt zum Beispiel sagen, die Befreiung der Geschlechter, die Gleichheit der Geschlechter, die Befreiung von sexuellen Orientierungen, das feiern Linke und Konservative würden sagen, das ist eigentlich ein Zeichen für den Niedergang der Gesellschaft, weil sie eigentlich ihren Halt verliert und das verliert, was sie reproduzierbar macht. Ja, weil als Gesellschaft möchten wir ja weiter existieren und wenn man das feiert, was eigentlich das nicht erhält, sondern im Prinzip den Erhalt der Gesellschaft stört, dann ist das ein Zeichen des Niedergangs. Also insofern findet man bei diesen ganzen Themen, die Linken eigentlich sehr, sehr positiv sehen, sind die Konservativen eher skeptisch und es gibt sogar einen Historiker, der nennt das Inversion, also alles, was von Linken im Prinzip als fortschrittlich, als progressiv benannt wird, ist aus konservativer Sicht eigentlich genau das Gegenteil.
Da kann man ja aber natürlich, oder sagen wir, der klassische, der gemäßigte Konservative würde da sagen, man kann den Fortschritt nicht aufhalten, aber man muss ihn so gestalten, dass er die Menschen nicht überfordert, ihn also bremsen, moderieren.
Genau. Also das ist
so wie unser Kaiser, Franz Josef war der klassische Moderator.
Das ist die Tradition, würde ich sagen, von Edward Burke aus Großbritannien, der ja auch sehr skeptisch gegenüber, der erstmal positiv war gegenüber der Französischen Revolution und der dann sehr negativ geworden ist. Und dessen Verständnis eigentlich eines ist, wo ich mich selber auch zum Teil damit identifizieren kann als Christdemokrat und sage, ihr Linken, ihr habt so einen Eifer, dass ihr die Leute manchmal überfordert. Und wenn man möchte, dass gesellschaftliche, positive gesellschaftliche Veränderung, dass die tatsächlich auch bleibt, ja, dass man die tatsächlich nachhaltig gestaltet, dann darf man die Leute nicht zu sehr überfordern, sondern muss auch die Skeptiker gegen diese Veränderung, man muss die mitnehmen.
Ich sehe das genauso als Linker. Bruno Kreisky, der in diesem Haus saß, hat ja mal in einem Interview was sehr Schönes gesagt, nämlich solange ich regiere, wird rechts regiert. Und das war natürlich ein bisschen ironisch und selbstironisch, aber er hat genau das gemeint.
Ja, dann herzlich willkommen in der Christdemokratischen Partei. aber ich würde mal als Beispiel dafür sagen, wenn man sich zum Beispiel anschaut, wo hat der Trump seine Stimmen bekommen? Ja, das ist ja häufig in diesen Rust Belt States im mittleren Westen, wo die früher sehr industrialisiert waren, wo sich die Gesellschaft anders entwickelt haben, wo du Kohlekumpels hast, denen nichts mehr geboten wurde und die jetzt sagen, diese linken Regierungen haben mir nichts zu bieten. Mhm. Weißt du, ich bin Mann, ich bin Weißer, ich bin heterosexuell, ich habe ein Auto, ich bin kein Vegetarier, ich esse gerne Fleisch. Für mich wird keine Politik mehr gemacht. Ganz im Gegenteil, diejenigen, die jetzt an der Macht sind, die porträtieren mich als Feindbild, als jemand, der den Fortschritt aufhält. Warum soll ich die wählen? Und dann kommt eine Partei wie die AfD oder wie in Amerika Trump und sagt, hör mal, du bist nicht der Außenseiter, wir sind genauso wie du. Und das, was du bist, ist eigentlich vollkommen normal. Komm zu uns, wir sind die eigentliche Mehrheit und wir machen Politik für dich. Ja, und wenn man diese, in Anführungszeichen, Verlierer und auch das Wort Verlierer, das ist nicht ein Verlierer, der ist einfach so, wie er ist, wenn man es nicht schafft, die mitzunehmen, dann entsteht ein Vakuum und andere Leute nehmen die mit, möglicherweise Leute, die extremistische Absichten haben. Und deswegen sage ich, deswegen fand ich das auch gut, zum Beispiel jetzt die eine Sekunde, wo ich mal parteiisch sein kann, dass als Armin Laschet drangekommen ist in NRW, 2017 hat er die Landtagswahl gewonnen, ist Ministerpräsident geworden und hat, weil er versteht, dass der Klimawandel eine Bedrohung ist für unsere Gesellschaft, hat er gesagt, wir müssen in NRW, dem Kohleland Deutschlands, wir müssen aus der Kohle aussteigen. Aber wir müssen das auf eine Art und Weise hinbekommen, sodass die Leute, die jetzt noch in der Kohle arbeiten, sodass nicht übermorgen für einen Trump wählen. Und deswegen hat er diesen Kohleausstieg hinbekommen, früher übrigens als von den Grünen gefordert, aber hat gleichzeitig ein Riesenprogramm aufgelegt für das Ruhrgebiet, sodass Leute neu ausgebildet werden, sodass Leute früher in den Ruhestand können, sodass es Programme gibt für diese ganzen Leute, die davon betroffen sind.
Jetzt redest du jetzt natürlich über einen Politiker oder über eine politische Haltung, die in etwa heißt, ich finde ja den Wandel gut, aber es gibt andere, die ihn vielleicht nicht gut finden und die muss man mitnehmen. Jetzt der klassische Konservatismus, über den du auch geschrieben hast, der historische, der hätte das ja so nicht formuliert, der hätte diesen Fortschritt ja eben auch gar nicht selbst gut gefunden, diesen beschleunigten Wandel, der die natürliche Ordnung zum Beispiel in den Geschlechterverhältnissen immer mehr untergräbt. Gegen den wäre er ja gewesen, aber diese natürliche Ordnung hat er in der Gesellschaft, die er vorgefunden hat, ja noch gesehen. Genau. Deswegen hat er diesen Wandel bekämpft. Dann gab es aber sozusagen spätere Formen wie die konservative Revolution, die er schon nichts mehr Bewahrenswertes gesehen hat, sondern die Uhr zurückdrehen wollte.
Genau, und da bin ich dagegen. Ja. Also das ist etwas, wo ich als progressiver, konservativer oder als Christdemokrat sage, das ist ein Fehler, den Konservative häufig machen, weil sie eben sagen, im Prinzip, das, was wir uns vorstellen als Gesellschaft, diese Ordnung der Gesellschaft, die ist fix, die ändert sich nie. Aber in Wirklichkeit ändert sich die Gesellschaft und die Ordnung in der Gesellschaft ändert sich ständig. Also wenn du mit einem, ich möchte nicht immer überpromoten, aber wenn du mit dem Martin Sellner sprichst, der wird dir sagen, das deutsche Volk ist seit 1000 Jahren im Prinzip dasselbe. Das ist natürlich totaler Quatsch. Ja, das hat sich in den letzten 1000 Jahren so häufig geändert, wir würden uns gar nicht wiedererkennen. Und das beste Beispiel dafür ist natürlich unsere Sprache. Ja, wenn ich heute zu Ihnen sprechen würde, wie Johann Wolfgang von Goethe geschrieben hat, dann würden Sie sich denken, was ist denn das für ein komischer Typ? Ja, natürlich hat sich Sprache geändert, natürlich hat sich die Gesellschaft geändert, die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. In jeder Generation ändert sich das. Wir erfinden uns als Volk, als deutsches Volk, als österreichisches Volk, jede Generation neu. Und dem muss man Rechnung tragen. Und deswegen kann man als Konservativer nicht gegen Veränderung sein. Und die Idee, die manche Konservative haben, dass wir die Uhr zurückdrehen und dass wir eine Gesellschaft wiederherstellen, wie sie vielleicht vor 2 Generationen oder in den 1990ern existiert hat, ja, das ist völlig illusorisch. Gesellschaft verändert sich, dem muss man Rechnung tragen. Und natürlich passieren auch progressive Dinge, die auch gut sind.
Und dieser Rechtsextremismus oder die sozusagen harte Rechte, das ist gekennzeichnet durch eine quasi eine Art von Revolte gegen die moderne Welt.
Revolte gegen die moderne Welt, das ist ja auch ein der Titel des Buchs von Julius Evola. Das war ein italienischer Lebemann, auch Unterstützer der Faschisten, der die SS bewundert hat. Und der hat eben ein Buch geschrieben, damals Revolte gegen die moderne Welt, weil er eben gesagt hat, wie andere auch, wie René Guénon zum Beispiel in Frankreich, das, was die Modernität repräsentiert, das ist eigentlich alles falsch. Und Leute wie Oswald Spengler zum Beispiel, ja, der im Deutschen ja eher bekannt ist, ne, mit dem Untergang des Abendlandes, also diese ganz klassische, pessimistische Version der Welt, das ist alles dekadent. Und der gesagt hat, das Mittelalter war eigentlich total toll. Ja, das Mittelalter, der Landadel, das waren gefestigte Institutionen. Und jetzt schau dir heute an, der Großstadtmensch, ein Parasit, verkommen, unfruchtbar. Ja, alles ganz schlimm. Ja. Und da muss man sich vorstellen, der wollte zum Mittelalter zurück.
Du hast was Wichtiges gesagt, Großstadtmensch. Also die Stadt ist ja auch ein entscheidender Topos.
Ja, natürlich, das war ja damals im 19. Jahrhundert und dann Anfang des 20. Jahrhunderts, das war ja so das Feindbild. Daraus kam ja auch die völkische Bewegung, die gesagt hat, wir wollen eigentlich dieser Urbanisierung, dieser Modernisierung, Industrialisierung, das finden wir alles ganz schlecht. Wir müssen wieder ins Land raus, weil der deutsche Körper, die deutsche Seele ist untrennbar verbunden mit der deutschen Erde. Ja? Blut und Erde, Ideologie kommt daraus, dass man sagt, unser Körper, das, was wir sind, wie wir denken, unsere Eigenschaften auch, die ergeben sich aus der deutschen Erde und die sind damit untrennbar verbunden. Deswegen sind die dann immer aufs Land raus und wollten sich sozusagen mit dem Geist des Landes wieder verbinden, der in der Stadt verloren gegangen
ist. Die Dekadenz ist in der Stadt und das Echte ist außerhalb der Stadt. Und das ist ja, selbst wenn es nicht Blut- und Boden-Ideologie ist, bis heute, auch im Rechtspopulismus, also im Amerikanischen ist es eigentlich ein unverfängliches Wort, aber vom Regular Guy zu sprechen ist ja nicht sehr viel anderes. Weil der Regular Guy, der lebt sicher nicht an der Westküste und an der Ostküste.
Im Englischen gibt es Small Town America. Ja. Small Town America. Ja. Das ist das Ideal von Amerika. Ist nicht Manhattan, ist nicht Los Angeles, sondern das ist sozusagen die kleine Siedlerkolonie, die im 18. Jahrhundert entstanden ist, von denen es, wie viele Amerikaner wachsen da noch auf? Wahrscheinlich weniger als 1%. Aber das ist nach wie vor das Ideal.
Ja, gut, aber sozusagen Mittelwesten und Georgia, Georgia und so weiter, da leben schon genug Leute.
Da leben schon genug Leute,
natürlich auch in Städten, aber halt in Städten anderen Typus. Ne?
Ja,
also, jetzt beschreibst du in dem Buch natürlich ganz viele, fast ein Wimmelbild an Wurzeln und Herkommen. Ein paar haben wir angedeutet, konservative Revolution, du hast sozusagen die französischen, einige französische Denker. Ja. Und wir haben über das Paranoide gesprochen und da fiel mir auch auf, 1964 schon schrieb ein amerikanischer Politikwissenschaftler, nämlich namens Richard Hofstetter, einen Text mit dem Titel The Paranoid Style of American Politics, der ja sehr stark auch beschreibt, obwohl es schon 1964 war, diesen Stil, der dann von den Neokonservativen etabliert worden ist. Dieses nicht nur gegen etwas sein, sondern alles übertreiben. Immer gleich behaupten, man wird vernichtet und die dunklen Kräfte und so weiter. Und es ist eine Verschwörung und so weiter. Kann man eigentlich sagen, dass vieles vom Stil, den der europäische Rechtsextremismus oder Rechtspopulismus hier etabliert hat, eigentlich auch Amerikanisierung sogar ist, nämlich dass er diesen Stil importiert hat und diese Politik, diesen Politikstil.
Ja, also dieser Hofstetter-Text ist jetzt auch wieder ganz aktuell. Ne? Also das ist etwas, was auch wieder diskutiert wird und wo viele sagen, das ist im Prinzip genau das, was sich heute abspielt. Auch mit dieser Mischung aus Polarisierung, Verschwörungstheorien. Was natürlich Hofstetter damals noch nicht vorausgesehen hat, waren diese sozialen Medien. Aber ja, es ist schon so, dass die Amerikaner bei allem uns im Prinzip immer so ein bisschen so 10 Jahre, 15 Jahre voraus sind. Obwohl natürlich, wenn ich jetzt gerade hier in Wien sitze, wir Europäer natürlich schon auch unsere eigenen Populisten hatten, bevor es die Amerikaner hatten. Also wir hatten in Europa drei populistische Parteien, die sozusagen den Weg für die anderen geebnet haben. Das war die FPÖ seit 1986, als Jörg Haider Chef der FPÖ wurde. Das war der Front National in Frankreich. Und das waren verschiedene Parteien in Italien, also die Lega-Partei am Anfang mit Umberto, mit Bossi und anderen. Das waren so die Pioniere des Populismus und das hat so in den 80ern schon angefangen. In
es gab auch andere, die Bujadisten oder wie das hieß.
Die gab es in den 50ern, ja, noch, eben. Aber die sind dann nach der ersten Wahl alle wieder rausgeflogen und da ist dann nichts mehr nachgekommen. Ja. Und dann erst wieder in den 80ern kam dann Le Pen mit der Front National und hat das wirklich groß und nachhaltig gemacht. Ja. Ne? Also es ist nicht nur Amerika, aber viel kommt auch aus Amerika.
Ja, ja, das stimmt. Also ein bestimmter Stil, ich meine, ich weiß nicht, vielleicht tue ich mir da jetzt schwer, ich habe das jetzt auch nicht alles so studiert, aber der Populismus der 80er Jahre hätte jetzt nicht vollständig Fakten erfunden und Bedrohungen erfunden, die es nicht gibt. Ja? Er hätte versucht sozusagen mit Tatsachensubstraten zumindest zu operieren. Ja, und dieser paranoide Stil, der sozusagen imaginiert, dass da manchmal überrollt wird und so weiter, das lebt ja quasi in einer Parallelwirklichkeit. Ja. Es gibt natürlich auch noch mal andere, damit wir da den Bogen vielleicht auch mal zum Ende hin zumachen, andere Wurzeln oder andere Impulse. Wir haben jetzt gerade in Argentinien einen, wie heißt der, Javier Milei, den viele sozusagen für eine radikalisierte Form des Neoliberalismus halten und eigentlich für einen liberalen, aber gleichzeitig ist es natürlich am Ende extrem autoritär, eine extreme autoritäre Versuchung. Peter Thiel, der amerikanische Milliardär, den könnten wir auch in dieses Bild hineinsehen.
Deutsch-Amerikaner,
okay. Ja. Wie würdest du diese ganz seltsame Strömung einschätzen?
Also die beschreibe ich auch so ein bisschen in dem Buch und auch die Wurzeln. Also die kommen tatsächlich aus dieser Burke'schen Tradition heraus. Das sind Rechtslibertäre. Und die sagen eben im Prinzip, diese linken Progressiven, diese Linksliberalen, die haben es zu weit getrieben. Die wollen uns jetzt quasi vorschreiben, wie wir unser Leben zu leben haben. Und dabei fällt die individuelle Freiheit unter den Tisch. Ja, und letztlich Freiheit, die konstruieren also einen Gegensatz zwischen Freiheit und Demokratie. Die sagen, wie der Peter Thiel zum Beispiel, unter den aktuellen Bedingungen, weil alle so in Anführungszeichen linksgrün versifft sind, ist Demokratie eine Situation, in der meine individuelle Freiheit, mein Leben so zu leben, wie ich es möchte, als, was weiß ich, Fleischesser und Vielflieger und Autofahrer und SUV-Fahrer, die wird so sehr beschnitten.
Und auch als Unternehmer, der nicht durch sozialstaatliche Regeln beschnitten wird. Das ist das ganz Zentrale, glaube ich.
Dass eigentlich es einen Gegensatz gibt zwischen Freiheit und Demokratie. Und wenn es diesen Gegensatz gibt, muss die Freiheit gewinnen. Freiheit ist wichtiger als Demokratie. Und wenn diese Freiheit autoritär durchgesetzt werden muss, gegen den Willen der Bevölkerung, gegen den Willen der Mehrheit, dann soll es so sein. Und genau diese Auffassung hat ja Milei. Übrigens auch in Europa gibt es viele davon. Also zum Beispiel die SVP in der Schweiz hat auch sehr viele Leute, wenn du die Weltwoche liest, zum Beispiel von dem Köppel, da kannst du einen Libertären nach dem anderen lesen. Ja, das sind also alles oftmals sehr wohlhabende Leute, die auch unternehmerisch einiges an Wohlhaben geschafft haben, die sagen, ich mache das nicht mehr mit. Das wird mir zu viel und jetzt wird mir sozusagen alles Mögliche aufoktroyiert. Mir ist meine Freiheit ist so sehr eingeschränkt in dieser Demokratie, dass ich aus diesem System raus möchte.
Ja? Also das ist ja auch schon angelegt in den Theorien von Leuten wie Hayek.
Ja, natürlich.
der ja auch...
Österreichische Schule, ja.
Genau, der ja, man hielt es ja immer, wer sich nicht damit auseinandersetzt, hält es für eine radikal-liberale Wirtschaftstheorie, aber von Leuten, die Demokraten sind. Natürlich haben sich die als Demokraten bezeichnet, aber wie sie sich die Demokratie vorgestellt haben, war es deutlich anders als das, was wir heute unter Demokratie verstehen.
Genau, und bei dem Milley kommt noch dazu, dass es nochmal, dass es letztlich auch gar nicht konsequent ist. Also ich hatte, als ich, kann ich erzählen, ich habe an der Georgetown-Universität in Washington unterrichtet. Und da hatte ich mal einen Mitbewohner in dem Haus, in dem ich damals gewohnt habe, der selber Libertärer war. Und der wirklich super konsequent war. Der gesagt hat, sogar Ampeln, Straßenampeln, das ist eine Diktatur des Staates. Ja. Ja? Also solche Ideen hatte der. Das würde alles viel besser funktionieren, wenn der Markt der Autofahrer das selber regeln würde. Aber der war wenigstens konsequent. Der Milley ist nämlich gar nicht konsequent. Weil wenn Sie wirklich Libertärer sind, dann sagen Sie zum Beispiel Abtreibung, Recht der Frau. Ja? Migration, Türen auf. Ja? Jeder soll so leben, wie er möchte und dort leben, wo er möchte. Ja? Aber das macht der Milley natürlich nicht.
Wenn jemand nicht demonstriert, dann schicke ich nicht die Polizei.
Ja? Genau. Und der Milley, der ist halt libertär, was zum Beispiel Rechte, Unternehmensrechte angeht und solche niedrige Steuern und so weiter, Bürokratie streichen. Zum Beispiel Abtreibung ist er total dagegen. Ja? Da hat er diese ganze katholische Agenda übernommen. Und Migration natürlich auch schottendicht. Ja? Also das ist ein inkonsequenter Libertarismus.
Ja? Die Gefahr ist natürlich immer, dass Rechtsradikale und Rechtsextreme die Mehrheiten gewinnen und die Macht übernehmen, ja. Jetzt simpel gesagt. Was sie aber in Gesellschaften mit Verhältniswahlrecht relativ selten zustande kriegen. Die Gefahr besteht ja dann, wenn die konservative Mitte oder christdemokratische Mitte aufhört, eine christdemokratische Mitte zu sein, sondern selbst ins Fahrwasser eines rechten, einen radikalisierten Konservatismus gerät und dann den Fehler macht, aus meiner Sicht jedenfalls und wohl auch aus deiner, mit diesen Kräften Allianzen zu bilden. Das ist dann die große Gefahr für die Demokratie. War immer schon so, ich meine, man muss jetzt nicht immer alles vergleichen, aber so kam Hitler an die Macht. Ich meine, er hatte, 30%? Ja? So. Wie verhindert man das?
Indem man das ist natürlich in Österreich eine andere Geschichte als bei uns in Deutschland, aber ich bin schon der Auffassung, dass wir, also als CDU zum Beispiel, der Versuchung widerstehen sollten. Und klar sagen sollten, auch wenn wir uns andere Situationen in anderen Ländern anschauen, dass eigentlich die Mitte-Rechtsparteien, also die christdemokratischen oder Volksparteien, sehr selten und in sehr wenigen Ländern tatsächlich davon profitiert haben, wenn sie Koalitionen mit der ganz, ganz Rechten eingegangen sind. Weil die können im Prinzip immer einen draufsetzen. Ja? Und die Leute honorieren es in letzter Konsequenz nicht, wenn du differenziert bist. Und deswegen sage ich aus unserem, ich würde zum Beispiel auch unserem eigenen Interesse sagen als CDU, wenn wir anfangen würden, Koalition mit der AfD zu machen, wäre das das Ende der CDU als Partei. Das würde die Partei in der Mitte spalten. Also ich kenne viele Leute, die sagen, wir würden nicht mehr in dieser Partei aktiv sein wollen. Also aus eigenem Interesse, aber auch aus dem Interesse des Landes heraus, würde ich sagen, absolut diese Brandmauer aufrechterhalten. Und tut mir leid, Österreich ist da kein Vorbild. No? Also wenn man sich das anschaut, die Situation, in der die Mitte-Rechts-Partei hier jetzt ist, ist nicht, da möchte die CDU nicht unbedingt hin.
Natürlich, wobei sie nicht alleine wegen der Koalition mit der FPÖ dorthin geraten ist, sondern auch wegen ihrem eigenen Politikstil und wegen der Dummheit, es in Chats festzuhalten und damit auch entsprechende juristische Verfolgungen auszulösen, die übrigens morgen einen ersten Höhepunkt haben. Morgen gibt es nämlich das Urteil im ersten Kurzprozess und wir sind alle schon sehr gespannt. Ich danke dir, Peter Neumann, für dieses sehr intensive Gespräch, das wir jetzt hier so eine Stunde geführt haben. Ich bedanke mich.